So, guten Morgen von meiner Seite und ein gutes neues Jahr, Gottes Segen dazu. Es ist schön, dass wir beieinander sind. Sein Segen für mich, hier zu sein. Natürlich fehlt mir meine Frau Gabi, das wäre noch die Bereicherung, aber vielleicht können wir das nachholen. Vielen Dank für die herzliche Aufnahme. Ich war in Rumänien, wie gesagt, diese Woche und ich weiß noch, wir waren bei ganz liebe Geschwister in einem kleinen Dorf. Wir wurden zu einem Essen eingeladen und sie haben ihr Bestes auf den Tisch gebracht für Besucher. Und dann wurde ich gebeten, ein Tischgebet zu sprechen. Ich habe die Augen zugemacht, die Hände gefalten und betete und ich sagte Amen und machte die Augen auf und alle am Tisch waren am Stehen, außer ich, war mir äußerst peinlich und da fühlte ich mich sehr dermaßen oberflächlich und sie haben mir was beigebracht. Wir dürfen zu unserem himmlischen Vater ja kommen wie ein Kind, loslegen mit unseren tiefsten Bedürfnissen, aber niemals diese Ehrfurcht verlieren, gleichzeitig. Und das war mir eine Lektion fürs Leben. Vater, wir bitten dich heute Morgen, dass du uns durch deinen Geist in die Wahrheit leitest. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist derjenige, der dein Wort nimmt und vermittelt auf eine Ebene, wie kein Mensch kann. Und wir verlassen uns in jeder Hinsicht drauf. Segne du diese Zeit, bitten wir in deinem Namen. Amen. Heute kommen wir in Kolosser 2 zu einem Abschnitt, und Paulus nimmt einige Probleme, die in der Gemeinde in Kolosse war, auf der Reihe jetzt. Ich nenne diese Einheit geistlicher Verführung. Und wir lesen erstmals aus Kolosser 2, Kolosser 2, 1 oder 8 bis 10 habe ich hier vorne auf der Leinwand. Und Paulus sagte, seht zu, dass niemand euch einfängt durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Ungefähr 40% von dem, was Paulus geschrieben hatte, in alle seine Briefe, waren auf Probleme in der Gemeinde gerichtet. Der musste vieles ansprechen, was in der Gemeinde schiefgegangen ist. Und wenn man Apostelgeschichte liest, die Gemeinde ist in Apostelgeschichte 2 geboren und in Apostelgeschichte 5 kommt die erste Krise. Und seit dem Punkt hat es gekriselt und immer Probleme gegeben. Und deswegen haben wir vieles im Neuen Testament. Ein Mann, mit dem ich regelmäßig spreche, George Werber, ist der Gründer von Operation Mobilization. Sehr feiner Mann. Und er sagte, Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da gibt es ein Schlamassel. Und da bin ich unter ihnen. General William Booth, der Gründer der Heilsarmee, sagte, die größte Gefahr des 20. Jahrhunderts wird sein, Religion ohne den Heiligen Geist, Christentum ohne Christus, Vergebung ohne Buße, Erlösung ohne Erneuerung, Politik ohne Gott, und Himmel ohne Hülle. Die größte Gefahr der Gemeinde Jesu Christi wird von innen kommen. Und man erlebt das heute. Da, wo es Verfolgung gibt, da, wo es Not gibt, da wächst die Gemeinde Jesu. Ich habe Yasser Erik eingeladen zu uns nach England, um zu unseren Mitarbeitern zu sprechen. Und ich war persönlich überwältigt von dem, was er berichtet hatte, was in Iran, Afghanistan, Irak passiert in der Gemeinde Jesu. Und heute im Westen natürlich schrumpft die Gemeinde Jesu. Aber da, wo das Wort Gottes geschätzt und gepredigt wird, da, wo Menschen in Demut und manchmal äußerste Not leben müssen, da, wo es sogar Verfolgung gibt, interessanterweise, da wächst die Gemeinde Jesu. Die größte Gefahr wird von innen kommen. Das Neue Testament weist uns darauf hin, es wird in den letzten Tagen keine neuen Offenbarungen geben, sondern in den letzten Tagen wird es so sein, dass wir die schon gegebene Offenbarung Gottes vernachlässigen und vergessen werden. Und das führt zu einer großen Not in der Gemeinde Jesu. Paulus spricht von den Überlieferungen der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und manchmal in unserem Versuch, das Wort Gottes richtig anzuwenden, tun wir zum Gottes Wort dazu und wir betrachten gewisse Überlieferungen, Methoden, hier heißt es die Elementen der Welt, wir tun sie zu Christus hinzu und meinen, dass sie notwendig sind. Ich habe einen Freund, der hat an einer theologischen Hochschule in den USA studiert. Er lernte einen Bruder aus Afrika kennen. Und dieser Bruder wurde von seiner Gemeinde geschickt, um sich für seine Pastorrolle auszubilden. Und nach 4 Jahren in meiner Heimat, mein Freund fragte ihn, Du bist 4 Jahre jetzt in meiner Heimat. Du kennst es in unseren Gemeinden aus. Was hat dich am meisten beeindruckt? Und dieser demütige, aber wahrhaftige Bruder von Afrika, seine Antwort war folgendes. Wenn ich ehrlich bin, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie viele Christen ohne Christus zustande bringen können. Das war eine Aussage. Und damit ist gemeint diese Elementen der Welt. Die Elementen der Welt ist die Art und Weise, wie die Welt zu ihren Ergebnissen kommt. Die Gemeinde Jesu entsteht allein durch die allmächtige Wirksamkeit Jesu Christi. Und wenn wir menschliches Mittel anwenden, um ein göttliches Ziel zu verfolgen und zu erreichen, das Scheitern ist vorprogrammiert. Hier heißt es, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, heißt es in Hebräer 1,3. Jesus sagte Philippus in Johannes 14, 9 bis 11, wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eingeborene Sohn hat ihn geoffenbart oder ausgelegt. Wie gesagt, ich habe mein Deutsch in Prien am Chiemsee gelernt und dann bin ich gependelt zwischen Chiemsee und Bodensee. Ich habe dann Freizeit mitgeleitet, währenddem ich Deutsch gelernt habe. Und ich fuhr mit dem Zug von Prien am Chiemsee zurück nach Friedrichshafen. Ich weiß noch, an einem Tag standen eine Menge Leute und wir alle warteten auf unseren Zug. Und dann kam auf einmal eine Ansage, und alle sind weggerannt, außer ich. Da habe ich mir gesagt, ich ahne, das hat was mit unserem Zug zu tun. Aber leider war mein Wortschatz so eingeschränkt, ich habe das nicht verstehen können. Ich habe eine Stimme gehört, aber die Worte nicht verstanden. Gott hatte eine wunderbare Idee. Er sagte, ich will der Mensch ansprechen in einer Art und Weise, die er sehr gut verstehen kann. Also, ich werde ihre Muttersprache sprechen, ich werde selbst Mensch, damit sie mich verstehen können. Er sprach unsere Muttersprache.
Und die klarste, vollkommenste Offenbarung Gottes ist in Jesus Christus zu finden und zu verstehen. Dazu haben wir Gottes Wort natürlich, und der Geist Gottes liebt denn das Wort Gottes. Da, wo der Geist Gottes am Werk ist, da hat man einen Drang zum Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist eben die Wortschatz des Geistes Gottes. So verstehen wir ihn. Und wir werden am allermeisten die Stimme Gottes durch das Wort Gottes wahrnehmen können. Das ist seine Wortschatz. Und wie Paulus sagte, Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch oder in euch wohnen. Das Wort Gottes soll parat sein. Unsere ganze Denkweise soll dadurch geprägt werden. Und dann sagt Paulus, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ich könnte einiges sagen zu der Irrlehre, die damals im Laufen war, aber kurz zusammengefasst, diese Leute haben gesagt, ja, du brauchst Jesus, aber du brauchst Jesus und. Sobald jemand sagt oder andeutet, du brauchst Jesus und, sie meinen automatisch, dass Jesus nicht mehr ausreichend ist für das Leben, wozu Gott uns berufen hat. Dieses Jesus und ist gefährlich. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wenn du Jesus hast, hast du genug. Und Gott schenkte mir Jesus ganz. Und die Frage ist, ob er mich ganz hat, das ist die Frage. Denn ich kann nichts mehr haben als das, was ich bei der Bekehrung empfangen habe. Die Weisheit aber, die ich brauche, wie wende ich das an? Wie lebe ich in Christus? Ich habe ihn ganz. Ihr seid zur Fülle gebracht. Es ist nicht die Frage, ob ich mehr brauche. Es ist die Frage, kann er mehr von mir haben? Kann er mich ganz haben? Wenn du Jesus hast, hast du genug. Hier sind die drei Themen, die Paulus angesprochen hatte. Und für diese Einheit, weil die Übersetzung, ich lese aus Neue Genfer Übersetzung. Normalerweise mache ich das nicht, aber die Art und Weise, wie sie hier übersetzt sind, bringt das ein bisschen näher an uns heran. Paulus sagt in Kolosser 2, 16 und 17, nachdem er klipp und klar gesagt hat, wenn du Jesus hast, hast du genug. Und deswegen, Vers 16, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen oder Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Dritte Mose wurde geschrieben nach dem Abbild Christi. Gott hat geschaut, er wusste, er sendet eines Tages Christus, und diese Ordnungen und diese, sagen wir mal, Gesetze im dritten Mose, diese Vorgänge, was Opfer bringen und, das war so ein Bild von einer Wirklichkeit, die kommen wird. Und es hätte die Israeliten helfen sollen, Jesus zu erkennen. Es hätte sie vorbereitet und die Wirklichkeit Jesu nahegebracht. Ich weiß für mich persönlich, wenn ich predige und ich gebe ein Beispiel wie Gewichtheben und ich sage, Glaube ist wie ein Muskel, der muss gebraucht werden, und ich erzähle ein bisschen, das prägt ein, das macht die Wahrheit greifbarer. Und Gott hat das in einer Art und Weise gemacht im Alten Testament. Er hat gewisse Gesetze gegeben oder Vorgangsweise gegeben, das war vorbereitend auf Christus. Und hier heißen sie ein Abbild oder Schatten der Wirklichkeit. Sie waren vorbereitend auf Christus. Und es hätte die Israeliten zu dem Punkt gebracht, was hat das Ganze für eine Bedeutung? Es muss was mehr geben. Die Gemeinde Jesu, als Paulus hier geschrieben hatte, war voller Gläubige aus jüdischer Herkunft und auch heidnischer Herkunft. Und die aus jüdischer Herkunft, sie kannten sich im Alten Testament natürlich aus. Und sie brachten dieses Verständnis aus dem Alten Testament im Leben der Gemeinde ein. Und sie haben die heidnische Gläubige sowas vorgemacht. Nee, wir müssen uns an solche sozusagen Ritualen halten. Festtage, Opfern und. Und die Heiden haben gesagt, ja, was soll das? Davon haben wir nie gehört. Und da gab es ein bisschen Knatsch in der Gemeinde. Und Paulus kommt und er sagte, niemand soll euch also Vorhaltungen machen. Das ist so zu verstehen, niemand soll euch richten oder beschämen, wenn ihr euch nicht an solche Ordnungen halten. Warum? Wenn du Jesus hast, hast du genug. Er ist die Wirklichkeit davon. Und wenn du die Wirklichkeit hast, sind diese Dinge nicht mehr notwendig in die Art und Weise, wie sie mal waren. Nun, es ist so, durch die Geschichte Gottes, er hat oft, ich hoffe, ich kann das richtig zum Ausdruck bringen, er hat oft Ordnungen gegeben, eine Vorgangsweise gegeben, um als Hilfe für geistliche Wahrheiten. Sie waren eine Stütze, okay, wir machen das, damit wir in die Realität Gottes hineinkommen. Und Gott hat das sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Gestern Abend haben wir zum Beispiel Abendmahl gefeiert. Und das ist eine Vorgangsweise, das ist eine Ordnung in der Gemeinde. Es soll uns helfen, dieses Opfertat Christi zu verstehen und uns hineinführen in die Realität davon. Das Problem eben in dieser Gemeinde war, sie haben eine Linie überschritten und Dinge vorgemacht, die nicht mehr notwendig waren. Geschieht das heute? Ich glaube, es war 1990, als WM in Italien gespielt wurde. Ich war etwas neu in Deutschland, aber WM fand im Frühjahr statt und Pfarrern haben mich persönlich angerufen und haben so zwischen die Blumen mir klar gemacht, sie hätten gerne ein gewisses Fußballspiel gesehen während der Konfi-Freizeit. Ich sagte, keine Sorge. Also ich sorge dafür, dass wir das Programm umstellen, damit das möglich ist. Deutschland hat gut gespielt. Sie kamen in der K.O.-Runde und dann waren wir im Juni irgendwann und zu der Zeit haben wir eine internationale Freizeit gehabt. Und zwar ein Mitarbeiter von Cape and Ray Hall England kam mit einigen Engländern zu uns für 2 Wochen. Und dieser Mitarbeiter aus England war ein begeisterter Fußballer. Und es gab ein Spiel während dieser Freizeit am Wochenende an einem Sonntag, England zwischen Deutschland. Und ich war gleich dabei. Ich komme aus einer sportbegeisterten Familie. Und nach dem Gottesdienst und nach dem Mittagessen habe ich meine Ansagen gemacht. Also wenn Sie schwimmen gehen wollen, wenn Sie Insel Mainau besuchen wollen, dürfen Sie das gerne machen. Und es kann sein, dass jemand Interesse an einem Fußballspiel hat. Natürlich, viele hatten Interesse dran. Und ich sagte, wir werden einen Fernseher im Unterrichtssaal hinstellen. Wir werden gemeinsam das Spiel anschauen. Das war natürlich eine Sache mit diesen Gästen aus England. Und in meine Begeisterung, manchmal, es gab bestimmt ein gewisses Leichtsinn mit dabei, bin ich einen Tisch vorbeigelaufen und mit Begeisterung habe ich gesagt, also werden Sie dabei sein. Und ein Mann aus England, der sehr vornehm war und deutlich älter als ich, sagte mir mit einer ernsten Miene im Gesicht, also junger Mann, wir schauen am Sonntag kein Fernseher an. Da war es mir geschwind peinlich. Und ich weiß, ich habe ein bisschen gestolpert in meine Aussage danach. Sowas war mir völlig fremd. In Amerika, da wo ich hergekommen bin, Sonntagnachmittag, vor allem im Herbst und Winter, Mensch, steig im Auto rein, NFL Football. Und meine Mannschaft spielt, das war immer am Sonntagnachmittag. Das war das Normalste der Welt, dass wir nach Hause huschen, um Fernseher anzuschalten. Aber keinen Fernseher am Sonntag schauen, das war mir völlig fremd. Aber ich schämte mich ein bisschen. Ich fühlte mich, da bin ich vielleicht doch nicht so geistlich wie dieser Mann. Nun, ich möchte Folgendes sagen. Geistliches Leben nimmt eine Form. Und Gott zu ehren, nimmt Form an. Auch in unserer Lebensweise. Und dieser Mann aus England kam aus einer Generation und aus einer Tradition, das war eine Art und Weise, den Herrn zu ehren an dem Herrn seinen Sonntag. Und das war eine berechtigte Art und Weise für ihn, Gott zu ehren. Und das ist zu respektieren. Denn Gott hat durch und durch seine Geschichte mit seinem Volk sowas vorgegeben, damit diese Ehrfurcht erhalten bleibt. Die Sache in dieser Gemeinde war, für diejenigen, die nicht aus so einer Tradition gekommen sind, sie fühlten sich gerichtet. Sie haben sich geschämt. Und Paulus sagte, das musst du nicht. Wenn du Jesus hast, da bist du in die Wirklichkeit dieser Schatten eingetreten. Nun, diese Traditionen haben ihr Platz. Sie sind ein Mittel, wobei wir zur Wirklichkeit Jesu kommen können. Und wenn sie dazu dienen, erfüllen sie ihr Zweck. Aber wenn sie Jesus ersetzen, das ist das Gefährliche. Wenn es Form ohne Realität gibt. Und das war Paulus seine Aussage. Wir haben einen interessanten Vers, das geschah, währenddem Hiskia auf dem Thron war in Juda, in 2. Könige 18, Vers 4. Für die Bibelkenner, Sie wissen, in 4. Mose 21, Gott hat sein Volk gestraft oder gezüchtigt und Er schickte Serpents, die Schlangen, und sie haben Israeliten gebissen. Er sagte, Mose, mach eine vielen Dank, ihr seid Bibelkenner, das ist mir eine Hilfe. Er sagte, heb diese Schlange auf eine Stange und wer danach schaut, wird gerettet. Und wir lesen in 2. Könige 18, Vers 4, viele Jahre später, es heißt von Hiskia, er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu diesen Zeiten hatten ihr die Israeliten geräuchert. Und da ist es. Das hat den lebendigen Gott ersetzt. Und das war jetzt der Mittelpunkt. Und nicht der lebendige Gott. Und Hiskia war weiß genug, das zu erkennen. Und er sagte, das müssen wir fortschaffen. Wir hängen uns an Jehova, nicht an ein Stab. Ein zweites Problem, was Paulus angesprochen hatte, ich nenne das fromme Hochmut. Er spricht Kolosser 2, 18 und 19, lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich drin gefällt, in vorgespielte Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Diese selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenken und Bänder und so wächst, wie Gott es möchte. Es gab eine Irrlehre, die im Umlauf war in der Zeit, und diese Irrlehre sagte, diese physische Welt ist ein Hindernis zu wahrhaftig geistliches Leben. Und sie haben gesagt, also wir sollen, so, insofern es geht, diese Welt so verneinen, damit wir uns nur mit dem Geistlichen beschäftigen. Und das in einem Maß, diese Leute beriefen sich auf Visionen, sie haben angeblich Engeln gesehen und so weiter und so weiter. Und das nahm Vorrang sogar über Christus selbst. Sie wurden so geistlich, dass sie fast unnatürlich waren. Wir müssen dran denken, Gott wird diese Erde nicht vollends verwerfen. Er sagte, ich mache alles neu und ich mache einen neuen Himmel und neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und Jesus, sein Gebet in Johannes 17, 13 bis 18, er sagte, Vater, nimm sie nicht aus dieser Welt heraus, sondern bewahre sie in diese Welt. Und Jesus, sein Lebensstil war so geerdet, dass die Selbstgerechte unter die Bevölkerung, sie haben große Mühe mit dem Lebensstil Jesu gehabt. Er gibt sich mit so einem Gesindel, der kommt zu Tisch mit bekannten Sündern. Wie kann das sein? Das war ein großer Anstoß. Paulus hat Visionen nicht verboten. Er hat nicht gesagt, sowas gibt's nicht. Denn er hat von sich selbst gesprochen in 2. Korinther 12. Er hatte Visionen, interessanterweise bei Paulus. Gott hat ihm verboten, zu schildern, was er gesehen und gehört hatte. Heutzutage haben wir Bücher darüber, interessanterweise. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, Gott gab diese außergewöhnlichen Visionen diesen Mensch, weil er so vieles erleiden musste. Und er könnte in Philipper 1 sagen, für mich, zu leben ist Christus und sterben ist mein Gewinn. Offensichtlich war das so überwältigend gut, es hat in ihm ein Verlangen entfacht, ich würde so gern bei Jesus sein. Und wahrscheinlich gerade deswegen, weil er so vieles erleiden musste. Paulus sagte, lass niemand euch das Heil absprechen. Was damit gemeint ist, ist Folgendes, lass dich nicht verführen von solchen Aussagen, als ob ihr irgendwie geistlich minderwertig seid, als ob ihr wirklich nicht mehr gewiss sein können, dass ihr bei Gott seid. Wenn du Jesus hast, hast du genug. Ihr seid zur Fülle in ihm gekommen. Das war die Botschaft. Aber es gab andere in der Gemeinde, sie haben behauptet, ja, ich habe diese außergewöhnliche Erfahrungen gehabt. Geschieht das heute? Ich wurde eingeladen zu einer Jugendgruppe bei uns in der Nähe mit einer Gruppe Studenten. Unsere Aufgabe war es, zu singen, Zeugnis zu geben, ich sollte eine Bibelarbeit halten. Wir haben das gemacht und dann nachher haben wir ein Lobpreiszeit gehabt. Und wir standen alle in einem großen Kreis. Wir haben Lieder gesungen und dann wurde es still. Und dann hat der Leiter, der uns eingeladen hat, seine Jugendliche gefragt, hat jemand ein Wort vom Herrn bekommen? Ich war völlig unvorbereitet dafür, aber jemand aus ihrer Gruppe hat sich gemeldet. Und der Leiter sagte, erzähl mal. Und diese junge Mensch sagte, ja, ich habe ein Raum voller Finsternis gesehen und da kam ein Blitz vom Himmel und da gab es ein Kerzchen auf dem Tisch und da kam eine Flamme und ich glaube, es gibt jemand hier, der in der Dunkelheit lebt und er braucht diese Flamme Gottes. Es wurde ruhig, wir haben wieder gesungen, wieder eine Pause, wieder die Frage, hat jemand ein Wort vom Herrn bekommen? Jemand aus ihrer Gruppe sagte, ja, habe ich. Ja, erzähl mal. Er sagte, ja, ich habe einen Stein auf dem Boden gesehen und da kam ein Hammer aus dem Himmel und dieser Stein zerbrach und innen drin gab es einen Edelstein. Und ich denke, jemand hier geht durch dieses Zerbrechen. Ich muss gestehen, das zweite Mal, als das passiert ist, dachte ich, was ist mit mir los? Warum bekomme ich nicht so ein Wort vom Herrn? So haben manche in der Gemeinde damals in diese Gemeinde gefühlt. Sie haben sich geistlich minderwertig gefühlt. Sie sind zu dem Punkt gekommen, vielleicht ist Jesus doch nicht genug. Vielleicht fehlt mir was. Und ich habe schon in meiner Lebenszeit mit Geschwistern gesprochen. Sie haben ein Sehnsucht im Herzen gehabt. Ich will Jesus ganz sein. Und jemand hat eine Einladung gegeben, komm zu unserer Gruppe und du kannst diese Erfahrung haben. Sie ging dahin, sie haben die Erfahrung nicht. Und nicht nur das war die Enttäuschung, sondern es wurde ihnen vorgehalten, also du hast offensichtlich nicht genügend Glauben. Und das war dann zerschmetternd. Paulus sagte, wenn du Jesus hast, hast du genug. Kann man solche außergewöhnliche Erfahrungen haben? Ja, kann man. Aber man darf niemals darüber hochmütig sein. Und man soll niemals sich minderwertig fühlen. Warum? Wenn du Jesus hast, hast du genug. Und es mag sein, dass Gott manche außergewöhnliche Erfahrungen gibt, weil es notwendig in ihrem Fall ist. Muss er jedem sowas geben? Nein. Kann er? Ja. Und das ist in dem richtigen Balance zu halten. Ich habe von Missionare, da wo Menschen das Wort Gottes nicht mehr haben, außergewöhnliche Geschichten gehört. Und wir wollen, weil wir eine Sehnsucht haben, wirklich ganz Jesus zu sein, manchmal machen wir eine Ausnahme zum Regel. Und Paulus sagte, mach das nicht. Und wir können ein Götzen aus einer Erfahrung machen. Und das ist manchmal gefährlich. Wenn du Jesus hast, hast du genug. Außerdem heißt es in 1. Korinther 6, Vers 3, wir werden die Engel richten, die Gemeinde Jesu. Und in Hebräer 1 heißt es, Jesus ist viel besser als die Engel, viel höher, wenn du Jesus hast. Hast du genug? Ich nenne das dritte Thema evangelikale Humanismus. Soll es ein S am Ende da? Ein R. Ist das richtig? Nee. Oh, okay, in meinem Konzept ist es richtig, aber auf PowerPoint nicht. Entschuldigung für mein mangelhaftes Deutsch. Also, ich lese Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr nun mit dem Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht mal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solche Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat, dieses selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Die Realität der sogenannten Gelüste des Fleisches ist immer noch hier in meinem Leben und es treibt mich in Demut. Nur Jesus kann das überwinden. Ich kann das nicht. Und der Herr lässt diese Begierden da, damit wir wissen, wie sehr wir Jesus brauchen. Aber es ist nicht notwendig, gesklavt drin zu leben. Es gibt eine Freiheit und es gibt einen Sieg durch Jesus. Nicht durch reines, menschliche Schonungslosigkeit, menschliche Frömmigkeit, die Art dieser Welt. Es muss von Christus selbst kommen. Die Begierden des Fleisches durch die Macht des Kreises zu überwinden, ist genauso effektiv wie ein Feuer löschen wollen, und zwar mit Benzin. Es funktioniert nicht. Diese Begierden brauchen eine höhere Kraft und Macht, um sie zu überwinden, und diese Macht ist durch Jesu Gegenwart vermittelt. Iris war ein christloses Christsein. Es war nichts anderes als eben evangelikaler Humanismus. Ich kann diese Begierden unter Kontrolle halten, indem ich mich einfach entferne von diesen Sachen und mit Selbstdisziplin mich an gewisse Vorgangsweise halte. Paulus sagte, das ist nicht genug. Das ist nicht ausreichend. Ich erlebe das an der Bibelschule. Manche Bibelschüler kommen zu uns, sie sind in der Gemeinde aufgewachsen, in eine gottesfürchtige Familie. Sie fliegen 5000 Meilen fern von zu Hause und dieses Schutz ist weg und dann auf einmal legen sie los und begeben sich in einen Lebensstil und die Gemeinde ist schockiert, die Eltern sind empört. Aber wir müssen weise genug sein, zu wissen, dass dieses sich fernhalten berührt nicht unbedingt das Herz. Ich will auch nicht sagen, dass es uns zusteht, Dinge nachzugehen, die schädlich sind. Das will ich auch nicht sagen. Das würde Paulus auch sagen. Aber es geschieht nicht durch Selbstbeherrschung. Menschengewirkt, geistgewirkt schon, denn das ist eine Frucht des Geistes, unbedingt. Jesus hat es auf den Punkt gebracht, als er in Markus 7 eine Gruppe solcher Menschen angesprochen hatte. Er sagte, ihr reinigt diese Tasse außen, aber innen drin, da ist das Problem. Und er sagte in Markus 7, Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Und dann fuhr er fort, denn von innen aus den Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Das Problem ist nicht das Böse da draußen. Das Problem ist das Böse hier drin. Mein Herz. Und wenn ich empört bin in meine Selbstgerechtigkeit über das Böse draußen, dann lebe ich in Selbstbetrug. Das spiegelt nur das, was in meinem Herzen ist. Und ich bin zu allem fähig, was hier steht in Markus 7. Peter Reed kann sich in sowas begeben, kann von diesem Pult raus und das Gleiche tun. Das steckt in meinem Menschenherz. Man kann das Wesen des Herzens durch eine Verhaltensweise nicht ändern. Und je nachdem, welche Herkunft wir kommen, welche Generation, welche Tradition, wir haben unsere Liste. Halte dich fern von dem. Das ist nicht ausreichend. Ich habe einen Freund, der war einer dieser Sportler auf meiner Etage an der Uni, damals als ich Studentenbetreuer war. Und der war ein guter Basketballspieler. Sie haben einen Wettbewerb bundesweit gewonnen und er wollte Sportlehrer sein. Am Ende seines Studiums ging er in der Referendariat und er war Lehrer an einer Highschool bei uns in der Nähe. Und er hat Übungen in der Sporthalle mit der Basketballmannschaft mitgemacht. Und er ist diese Sprintläufe mitgelaufen. Und dann auf einmal ist er gestolpert, hingefallen, er könnte nicht mehr aufstehen. Er wurde zum Krankenhaus gebracht und sie haben ihn gerönt und sie haben gesagt, ihre Hüfte ist zerschmettert. Und zwar diese Knochen hier, was in den Hüftgelenk passt, das klappte zusammen. Und sie haben ihm gesagt, herzlich willkommen, Sie werden hier unsere Gast sein für ein paar Tage. Irgendein Arzt, der bei der Untersuchung da war, hat sich gefragt, warum ist ein 23-jähriger junger Mann einfach gestolpert, hingefallen und warum ist sein Knochen so schwach gewesen? Sie haben eine Biopsie gemacht, sie kamen ein paar Tage später und sie haben gesagt, es tut uns leid, Sie haben Knochenkrebs. Und das war der letzte Druck und das war wahrscheinlich lange da. Dann sah die Behandlung ganz anders aus. Es gab einen jungen Mann in Bundesstaat Florida, der ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Er hat sein Leichnam oder Körpermedizin gewidmet. Sie haben seinen Oberschenkel rausgenommen, gefroren, nach Uniklinik in Minnesota hingeflogen und sie haben meinen Freund einen neuen Knochen hineingepflanzt. Sie sind zusammengewachsen, paar OPs und seitdem lebt er ein normales Leben. Der kann nicht mehr Basketball spielen wie vorher. Golf schon, aber Basketball nicht. Es wäre eine Tragödie, wenn die Ärzte gesagt haben, ach, wir tun einen Gips drauf und warten, bis es heilt. Beinbruch war ein Symptom, nicht das Problem. Mein Verhalten ist ein Symptom. Das Problem liegt viel tiefer. Und nur der lebendige Gott durch ein Wunder Jesu, durch seinen inwohnenden Geist, kann dort das eigentliche Problem anpacken. Und ich komme zu Ihnen, Kolosser 2, Vers 6, als Kind Gottes Und ich sage, Jesus, ich bin das Problem. Und ich kann mich selbst nicht beherrschen. Du siehst, was in meinem Herzen steckt. Aber dein Geist ist da. Du, mach ein Wunder und verwandle diese Motive in meinem Herz und erfülle mich mit deinem Geist, damit mein Herz rein ist und damit ich im Einklang mit deinem Wesen handeln kann. Das ist ein Wunder. Und ich brauche das Wunder. Und ich komme bettelarm. Und ehrlich gesagt, manchmal fühle ich mich wie ein frommer Schizophren. Ich erlebe und spüre Markus 7 und gleichzeitig lebe ich in der Gewissheit, Jesus ist da. Und er wohnt da. Und das ist ihm keine Überraschung, was er da findet. Und wenn ich nach diesem Kolosser 2, Vers 6 wandle, Herr, boah, bin ich arm. Tu das Wunder. Wirke du durch deinen Geist das Wunder in meinem Herzen und verwandle diese Motive. Oswald Chambers hat es folgende Weise zum Ausdruck gebracht. Gott bittet uns nicht, gute Männer und Frauen zu sein. Er bittet uns zu verstehen, dass wir nicht gut sind, zu glauben, dass niemand gut ist außer Gott allein. Gott kann nichts Gutes von mir annehmen, er kann nur meine Schlechtigkeit annehmen und er wird mir im Austausch dafür das solide Gute des Herrn Jesus geben. Das Leben als Christ ist nicht ein verbessertes Leben, es ist ein ausgetauschtes Leben. Wir reden in theologischen Kreisen von dem stellvertretenden Tod Jesu. Wir reden zu wenig von dem stellvertretenden Leben Jesu. Jesus lebt in uns. Und sein Geist kann nur das Wesen Jesu hervorbringen in meinem Herzen, wenn ich lerne, mit ihm zu rechnen und in ihm zu wandeln, wie ich ihn aufgenommen habe. Das stellvertretende Leben Jesu. Du wohnst in mir. Du bist nicht schockiert von dem, was du da findest. Ich danke dir. Du wohnst in solchen, wie ich bin. Und das hält uns in Demut und wir dürfen in Gewissheit leben. Jesus ist da. Jesus lebt. Er kann das. Er ist der Überwinder. Er ist, preist den Herrn, den Sieger über mich. Und er erlöst mich von mir selbst. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir so sehr, dass du es auf den Punkt bringst. Du bringst Gnade und Wahrheit. Ich danke dir, Herr, für deine Allmacht. Ich danke dir für deine tatsächliche Gegenwart. O Herr, wir bekennen heute, wie sehr wir dich brauchen, weil mein Herz in Markus 7, wie du es gesagt hast, geschildert wird. Herr, wir brauchen deine Wirksamkeit. Wir brauchen eben dieses Wunder deines Geistes, wobei du mein Herz verwandelst. Durch deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass du uns niemals aufgibst und niemals verlässt. Lass dein Wort wirken in den kommenden Tagen, um deines Namens willen. Amen.